Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Und er tut heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag. So der christliche Sänger Samuel Harfst. Wir hätten es eigentlich sehen können. Ist es immer noch nicht da? Warten kurz. So, jetzt können wir direkt weitermachen. Mit Gott ist Stunde um Stunde zu rechnen. Und ich möchte am Anfang der Predigt kurz mit diesem Gott reden. Himmlischer Vater, wer bist du eigentlich, dass du immer da bist? Auch jetzt, heute Morgen. Du hast uns erwartet. Du hast erwartet, dass wir all das mitbringen, was wir mitgebracht haben, jeder für sich. Ja, und wir laden dich ein und bitten dich, dass du uns die Augen öffnest für dich, für dein Reden und für dein Handeln. Amen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, worum ging es bei diesem Predigttext? Würdet ihr vermutlich sagen, es ging um Wunder, oder? Das bleibt irgendwie hängen. Beim Hören des Textes sind die allermeisten von uns genau an diesem Wunder hängen geblieben. Und natürlich auch die Frage, wie machen die das nur? Die Frage des modernen Menschen nach dem Wie. Wie machen die das nur? Wie haben das Johannes und Petrus gemacht? Wie hat das Jesus gemacht? Das wäre doch schön, so eine Gemeinde voller Wunder. Tote werden lebendig, Lahme gehen, Kranke werden gesund, alles wird gut, die Welt steht Kopf, alle sind happy, alle sind glücklich, alle sind froh. Und überall, wo man hinschaut, Liebe und Frieden und so. Bist du bei dem Wunder auch hängen geblieben? Hängen geblieben bei dem, was so übernatürlich ist? Es könnte aber sein, dass dich dieses Wunder, diese Faszination, nachdem das endlich was geschieht, endlich mal was Großartiges, endlich was für den Geher, dass uns das so ein bisschen auf die falsche Fährte lockt. Vielleicht bist du den Weg bereits schon gegangen. Vielleicht hast du dich von der falschen Fährte locken lassen. Denn wir entfernen uns beim ständigen Fragen und Hecheln hinter Wundern und Nachwundern. Denn dahinter steckt immer wieder diese Frage, warum erleben wir das heute nicht? Michel Schütze hat das ja eingangs gesagt, der Text hat ihn geärgert. Ich wünschte, dass viele von uns das genauso erleben würden, Tag für Tag, diese Wundergeschichten. Aber wir kennen uns zu gut, um zu wissen, das erleben wir so nicht. Das Oberthema dieses und der nächsten Sonntage heißt darum unterwegs mit Jesus, unterwegs mit Jesus. Wir werden einige Schritte mit Jesus machen, also unterwegs sein mit ihm. So wie seine Jünger auch mit ihm gegangen sind. Jesus hat keine Schule eröffnet und die Leute eingeladen. Er ist mit ihnen Wege gegangen und sie haben so von ihm gelernt. Und ich wünsche mir sehr, dass wir bei diesem unterwegs sein, dass wir uns verändern lassen, dass so einiges anders ist danach. Heute geht es ganz konkret um das Thema offene Augen, unterwegs sein mit offenen Augen. Denn das ist ja am Anfang so eines Weges ja nützlich, offene Augen zu haben. Mir ist das kürzlich passiert, als ich nachts aus einem ganz bestimmten Grund aufstehen musste und das Licht nicht anmachen konnte, um Brigitta nicht zu wecken. Da habe ich mich intensivst gestoßen. Offene Augen. Es ist nicht das Schlechteste, um sich nicht weh zu tun. Außerdem erkennt man mit offenen Augen viel besser den Weg und erkennt zwar vielleicht sogar das Ziel des Weges. Darum ist es auch gut, beim Hören und beim Rekapitulieren des Predigttextes offene Augen zu haben. Ja, das meint natürlich auch offene Ohren und offenes Herz. Unser Weg mit Jesus und mit seinen Jüngern, er setzt nämlich nicht erst beim Wunder ein. Nach dem Motto, davor ist alles egal, Hauptsache das Wunder und danach auch. Nein, weit vor dem Wunder, das uns so sehr fasziniert oder eben vielleicht auch irritiert oder neidisch macht oder vielleicht auch gleichgültig, weit davor beginnt dieser Weg. Unterwegs mit Jesus, das ist unser Thema. Es ist nämlich gerade erst passiert. Petrus und Johannes haben das unglaubliche Pfingstfest erlebt. Was dort geschehen ist, das beschreibt der Autor Lukas genau ein Kapitel davor. Wahrscheinlich noch unter dem starken Einfluss dieser charismatischen Erfahrung gehen die Apostel nachmittags in den Tempel, um dort zu beten. Wir haben das ja gehört. Wisst ihr, das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das haben sie jeden Tag getan. Reine Routine, würden wir sagen. So könnte man diesen Gang von Petrus und Johannes beschreiben. Reine Routine. Immer schon gemacht. Die Apostel wissen, wohin sie gehören, also in den Tempel. Wir wissen ja auch, wo wir als gute und stramme Baptisten gehören, in dieses Gemeindehaus. Aber interessant ist es schon, um in den Tempel zu kommen, müssen sie einen Weg gehen. Das ist ein Weg, den man nicht abkürzen oder überspringen kann, wie bei einem Brettspiel, wenn man eine 6 würfelt. Da kann man sich ja so einiges wünschen und so einiges anstellen. Nein, da gibt es keine Abkürzungen, wenn man in den Gottesdienst will. Und dieser Weg in die Gemeinschaft des Gottesdienstes führt damals wie heute, in Apostelgeschichte 3 wie heute, am 9. März 2014, durch die Welt. Durch die Welt. Wir müssen über die Straßen unserer Stadt, um in unsere Gemeinde, in die Friedrich-Ebert-Straße zu kommen. Und wir sehen Menschen, werden von anderen gesehen. Unterwegs mit Jesus. Ja, das ist ein ganz großes Thema, eine ganz große Nummer. Und gleich die erste Frage an euch, die ersten Fragen an euch. Was hast du heute Morgen auf dem Weg in die Gemeinde gesehen? Oder ich frage anders, wen hast du gesehen? Hast du überhaupt hingesehen? Auf deinem allwöchentlichen Gang in die Gemeinde. Um in den Gottesdienst zu kommen, benutzen wir Wege und Straßen dieser Stadt. Hast du überhaupt hingeschaut heute Morgen, als du hierher gekommen bist? Die Welt, all das, was uns außerhalb unserer heiligen Hallen so begegnet. Der Weg und die Wege bringen uns die Welt manchmal ganz schön deutlich und ganz schön krass vor Augen. Manchmal sogar mehr als deutlich. Es ist ein Glücksfall für diese Welt, wenn Menschen wie Petrus und Johannes mit offenen Augen diese ganz simplen, routinierten Wege gehen. Nicht erst, um die Augen im Gottesdienst aufzuschlagen. Nein, sie nehmen genau das wahr, was unterwegs zu sehen ist. Siehst du genau hin und nimmst du wahr, wenn du hierher kommst, was du siehst? Die Welt, das heißt die Straßen, durch die wir täglich gehen, die Busse, die wir täglich fahren. Die Menschen, denen wir Tag für Tag begegnen, die in der Bahn sitzen. Auf der Straße sieht man, was los ist. Petrus und Johannes werden auf ihrem Weg in den Gottesdienst sehr nüchtern mit der grauen, ja ziemlich grauen Wirklichkeit des Alltags konfrontiert. Und direkt nach Pfingsten. Man könnte meinen, Gott würde denen so eine Woche charismatische Erfahrung gönnen. Direkt nach Pfingsten. Nach diesem Wahnsinnsereignis. Und die Realität sieht doch nach geistlichen Höhenflügen doch meist normal aus, oder? Obwohl wir nach dem Gottesdienst erfüllt und begeistert nach Hause gehen, ja, der Alltag geht trotzdem weiter. Das Verhalten der Menschen um uns herum ändert sich trotz unseres vielleicht heiligen Lächelns eigentlich nicht. Die Arbeit wird nicht leichter, die Probleme nicht weniger, die Krankheit nicht kürzer. Unterwegs mit Jesus, das kann auch heißen, dass täglich ein von Geburt gelähmter Mann in Position gebracht wird. Apostelgeschichte 3, wir sind mitten im Predigtext. Ein Mann wird in Position gebracht, um seinen Unterhalt zu verdienen. Das war sein Job. Er konnte ja nichts anderes machen, außer betteln. Dieser gelähmte, elende Mann repräsentiert die Straße. In ihm tritt uns die Welt vor Augen. Und zwar ganz in unpassender Weise. Direkt vor der Kirchentür. Und in diesem Moment steht die Wahrhaftigkeit der Osterbotschaft auf dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das so gespürt habt beim Hören des Textes. Die Wahrhaftigkeit der Botschaft, die Petrus noch so vollmundig ein Kapitel vorher bezeugt hat, durch den Heiligen Geist. Unser Glaube, den wir intern in den Gottesdiensten so hochhalten, den wir rühmen in Gebeten voreinander. Direkt vor der Kirchentür liegt nun dieser Mann. Wer jetzt die Augen vor diesen Menschen verschließt, wer das Elend der Welt vor der Kirchentür übersieht, um sich irgendwie in die Kirche zu retten, um seine Ruhe zu haben und am Gottesdienst teilzunehmen, ihr Lieben, der dient Gott nicht. Es wäre ja nicht anders als ein Fliehen vor der ungeschminkten, ja, aber geliebten Welt Gottes in eine selbstgemachte, heile und fromme Welt, in die Gemeinde. Doch mit Jesu Kommen auf diese Welt am Weihnachtstag, durch sein Leben in dieser Welt, durch sein Gehen auf diesen staubigen Straßen der Welt, durch Karfreitag und Ostern und Pfingsten, sind unsere Augen nun mal aufgetan worden. Eine vollendete Tatsache, eine vollendete Vergangenheit. Wisst ihr, die sind aufgetan worden, um auch eben dieses Elend zu sehen. Der Grund ist, in keine andere Welt, sondern in eben diese Welt voller Straßen und Gassen und Hinterhöfe wurde Gott Mensch. Kam Gott in diese Welt, wurde Gott in aller Armut geboren. Die ganze Breite, Länge, Tiefe und Höhe und Weite dieser Welt hat der Mensch gewordene Gott Jesus Christus durchgemacht. Darum, und das ist eine Sache, die wir uns immer wieder zusprechen dürfen, das ist das Evangelium, darum ist auch kein Zentimeter dieser Welt und ebenso auch kein Mensch, der auf dieser Erde lebt und keine Situation, die je einer von uns auf der Welt durchgemacht hat, zu aussichtslos, zu belanglos, zu weit entfernt, zu schwierig oder gar zu gottlos. Genau aus diesem Grund wenden Johannes und Petrus ihren Blick vom Elend der Welt nicht ab. Sie wenden ihren Blick vom lahmen Mann nicht ab, sondern ganz im Gegenteil, sie blicken ihm ins Gesicht. Was für eine super Geste. Sie nehmen die ganze Not des Mannes wahr. Wisst ihr, das kann man im Gesicht hervorragend sehen. All die tiefen Narben von Leid und Furcht, all die Augenringe von Menschen, die von der Härte des Lebens zeugen, all die Erschöpfung oder gar die Gleichgültigkeit in so einem leeren, hohlen Blick von Menschen, die sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben. So ist es halt. Ein schrecklicher Satz. So ist es halt. Als Kind gelähmt auf die Welt gekommen. Einmal Versager, immer Versager. Petrus und Johannes schauen nicht weg. Gott sei Dank. Sie sehen hin, sie sehen ins Gesicht. Wisst ihr, oft beginnt gelebter Glaube gar nicht so sehr in einem unendlich fundierten Bibelwissen. Oft beginnt echter Glaube, tätige Liebe und echte Barmherzigkeit einfach mit dem Sehen, mit dem Sehen. Der Lahme muss geahnt haben, dass es bei den beiden irgendetwas zu holen gab. Aber in seiner Welt ist das Maximum eben Almosen. Almosen, das sind ja nicht nur hingeworfene Geldstücke. Almosen, ja, das macht was mit dem Geber. Der Geber, der spürt Erbarmen. Im Wort Almosen und Erbarmen steckt ein und dasselbe griechische Wort drin. Aber das ist eben sein Maximum. Menschen haben Mitleid mit ihm und geben ihm vielleicht 1 Euro oder 2 Euro mehr. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte 4, da heißt es, Petrus aber blickt ihn an mit Johannes und spricht, sieh uns an. Und er sieht ihn an und wartet darauf, dass er etwas von ihnen empfange. Wisst ihr, es gibt Momente im Leben, die unendlich dicht sind. Da knistert es regelrecht. Beim Lesen des Textes, beim Bearbeiten des Textes war das für mich so ein Moment. Mit einem freundlichen Blick auf den Lahmen ist es nicht getan, nach Motto, ach du Armer. So stehen sich vor der Kirchentür gegenüber Petrus, der Zeuge des von Tode auferweckten Jesus Christus, auf der einen Seite und der Lahme, der das Elend der Welt anschaulich macht, greifbar macht, auf der anderen Seite. Da Gottes Botschafter, hier die Traurigkeit der Welt. Der Alltag, Auge in Auge. Und das ist vielleicht eine weitere zentrale Aussage des Textes. Mit Geld und Almosen können wir dem Elend der Welt nicht auf den Grund gehen. Ja, das ist tatsächlich so. Dem Leid und dem Elend der Welt ist nicht wesentlich, durch Spenden beizukommen, auch wenn diese ganz notwendig sind. Aber hier geht es um etwas, das viel tiefer liegt, das grundsätzlicher ist. Der Blick in das Elend der Welt muss diesem Elend auf dem Grund schauen, um das Elend von Grund auf zu beseitigen. Ja, das sind schöne theoretische Sätze. Und das ist wesentlich und gründlich nie durch Geld zu erreichen. Denn Spenden, so wichtig sie auch sind, können das Elend dieser Welt niemals beseitigen. Ja, höchstens punktuell lindern. Und jetzt müssen wir genau hinhören. Wir kommen dem Elend nur dort auf dem Grund, wo dieses Elend tatsächlich bereits überwunden ist. Darum gewähren die Apostel dem Lahmen eine ganz praktische, eine ganz konkrete Lebenshilfe. Wir lesen in Apostelgeschichte 3, Vers 6, Petrus aber spricht: Silber und Gold habe ich nicht. Das war ja schließlich die Erwartung des Leidenden. Denn etwas anderes kann er sich nicht denken. Darum fährt Petrus fort: Was ich aber habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Wer hätte das gedacht? Angesichts eines der größten Probleme der Welt, angesichts des Elends, der Krankheit und des Leides. Was passiert hier eigentlich? Die Apostel begegnen dem Elend. Ja, wie begegnen sie ihm? Im Namen Jesu begegnen sie ihm. Im Namen Jesu. Ist es nicht genau das, was wir als Christen der Welt schuldig sind? Begegnungen und Worte im Namen Jesu Christi. Jesu Worte, wisst ihr, sind echte Lebenshilfe in einer Welt. Sie sind lebensnotwendig, denn in diesen Worten wirkt Gott. Gott selbst tritt in Worten im Namen Jesu gesprochen dem Elend der Welt entgegen, weil er in Jesus dem Elend der Welt ein für alle Mal entgegengetreten ist. Wisst ihr, und das ist eben Glaube, die Erkenntnis dessen, das geschah in einmaliger Art und Weise am Kreuz. Es geschah in einmaliger Art und Weise an Ostern. Wir dürfen dabei nie vergessen, Gott wirkt in Jesus, nicht die Apostel. Nicht wir, wenn wir diese Worte sprechen. Die Apostel im Predigtext oder wir heute sind lediglich Werkzeuge. Werkzeuge Gottes. Und Gott arbeitet mit Werkzeugen eben wie ein Handwerker. Wie ein fantastischer Handwerker. Um das zu verstehen, müssen wir aber von zwei Denkfehlern absehen. Erstens, das normale Werkzeug Gottes zur Heilung von Krankheiten ist der Arzt, nicht der Pastor. Armbrüche und Blinddarmentzündung werden in der Regel nicht mit Gottes Wort, sondern mit ärztlicher Hilfe geheilt. Denn auch der Arzt gehört in Gottes Handwerkskasten. Ja, das ist so. Unabhängig davon, ob er davon was wissen will oder nicht. Diese Hilfe können wir nicht durch fromme Worte ersetzen. Und der zweite Irrtum: Wir können dem Elend auf dem Grund sehen, aber es niemals beseitigen. Ich möchte euch nicht enttäuschen, aber es ist wirklich so. Wir können das Elend nicht beseitigen. Die Apostel konnten es auch nicht. Und die wussten das ganz genau. Es ist schlichtweg eine Lebenslüge zu meinen, das Elend der Welt könnte man durch Diakonie, das heißt durch Almosen oder durch ärztliche Hilfe oder durch ein ausgeklügeltes Krankenkassensystem oder durch Technik oder durch einen anderen Götzen, den wir so gerne haben, durch eine starke Wirtschaft begegnen. Die Wahrheit ist, niemand von uns kann das tiefe Leid dieser Welt von Grund auf beseitigen noch tragen, geschweige denn ertragen. Denn das Elend der Welt von Grund auf beseitigen heißt, mit den Worten des Predigtextes ganz kurz und knapp gesprochen, Wunder wirken. Wunder wirken. Und wir können keine Wunder wirken. Das konnten die Apostel auch nicht. Im Unterschied zu anderen Wundermännern ihrer Zeit waren sie keine Wundermänner oder Wunderfrauen. Petrus spricht ganz verdutzt in Vers 12. Als Petrus das sah, was da geschehen ist, sprach er zum Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Könnte es bedeuten, dass wir der Welt zu Hilfe kommen, indem wir das Elend der Welt mit Jesus Christus irgendwie auf unsere ganz einfache, unsere ganz simple Art zusammenbringen? Ihr, der Welt, unseren Lieben um uns herum, unseren Familienmitgliedern, Gemeindemitgliedern, Nachbarn, den Namen Jesu bringen? Erinnert ihr euch zufällig noch an die Predigt vor 2 Wochen? Ich habe über Lazarus und den reichen Mann gepredigt. Und ich habe den Namen Lazarus mit dem Namen Jesu verglichen. Der Name Lazarus bedeutet, Gott hilft. Und der Name Jesu bedeutet, Gott ist Hilfe, Gott ist Rettung, Gott ist Heil. Der Welt den Namen Jesu bringen, heißt zu sagen, Gott ist Hilfe, nicht wir sind Hilfe. Gott ist Hilfe, Gott ist Rettung, Gott ist Heil. Wie? Wie soll das geschehen? Vielleicht, indem wir Gottes geliebten Menschen, die leiden, mit Jesus konfrontieren. Mit der Hoffnung konfrontieren. Konfrontieren, lateinisch heißt gegenüberstellen. Ihrer Not den Namen Jesu gegenüberstellen. Wir lassen Hoffnungslosigkeit nicht einfach stehen und sagen, ach du Armer. Wir lassen Leid nicht einfach unkommentiert. Der Name Jesu, Name Gottes in Jesus, Gott ist Hilfe, Gott ist Rettung, Gott ist Heil. Diese Konfrontation nicht mit uns, nicht mit den Aposteln, nicht mit ihrem Bibelwissen, mit unserem Bibelwissen, mit unserer Frömmigkeit oder unserem großen christlichen Herzen. Nein, die Konfrontation mit Jesus Christus, die wirkt Wunder. Denn der Name Jesu ist der Name dessen, der das Elend der Welt kennt und überwunden hat. Als er gekreuzigte, hat er für alles gelitten und für alle gelitten und alles auf sich geladen. In Jesaja 53, Vers 4 wird beschrieben, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf uns unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wisst ihr, seit Pfingsten lebt dieser Auferstandene durch den Heiligen Geist in seinen Jüngern. Karfreitag und Ostern sind nun unser Bestandteil, der Bestandteil unseres Lebens, ein Bestandteil unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft. Darum ist es irgendwie logisch, dass Petrus und Johannes nach Pfingsten dem Elend in die Augen schauen konnten. Dass sie verstanden haben, dass Gott Worte im Namen Jesu benutzt, um dieser Welt zu helfen. Und auch heute, ja bis heute, hat sich nichts daran geändert. Gott benutzt auch unsere Worte, unsere unfertigen, einfachen, simplen Worte als sein Werkzeug, um den Namen Jesu in dieser Welt bekannt zu machen. Den Namen des Retters, den Namen des Trösters. Diese Worte von Menschen, vom Mensch gewordenen Gott, rufen zum Glauben auf. Und allein im Glauben erfahren wir, dass das Elend der Welt von Grund auf besiegt worden ist. Denn wir sehen oft nur das Elend, den Tod, die Niederlage, die Angst und die Krankheit und werden dann ganz emotional, wenn wir Offenbarung 21 oft bei Beerdigungen hören, heißt es, und Gott wird abwischen die Tränen. Aber das bedeutet doch nichts anderes, dass wir bis dahin weinen werden und als Weinende vielleicht ins Himmelreich kommen. Und das bedeutet doch nichts anderes, dass unser Leben, unser Christsein eben in dieser Spannung lebt. Dass Jesus Sieger ist und dass wir es in diese Welt hineintragen, aber dass doch nicht alles so sichtbar ist, dass doch nicht alles nur Wunder ist. Eben im Glauben, im Vertrauen und doch so selten im Sehen und vollmächtigen dahingleiten. Darum führt Petrus alles, was dem Gelähmten widerfährt, auf den Glauben des Gelähmten zurück. Und er führt den Glauben des Gelähmten auf den Namen Jesu zurück. Merkt ihr das? All das hängt zusammen. Und hier sind wir wieder bei Jesus. Er tut Wunder. Oder eben manchmal auch nicht. Aber er schafft Glauben. Durch Wunder oder eben durch keine Wunder. Um zu zeigen, dass er diese Welt mit ihrem Leiden, ihrem Elend und Tod überwunden hat. Durch Jesus kommt die Zeit der Erquickung, der Erfrischung, der Hoffnung in diese gequälte Welt, in unser gequältes Leben. Darum zielt die zweite große Predigt des Petrus, wir haben sie eben gehört in Apostelgeschichte 3, die zweite Predigt nach der Pfingstpredigt genau darauf ab, dass Gott in Jesus die ganze Welt mit ihrem Unrecht, ihrem Leid, ihrem Elend trösten will. Jesus will dich trösten. Manchmal durch ein Wunder. Damit dürfen wir seit Ostern, seit der Auferweckung Jesu Christi, von den Toten immer und immer wieder rechnen, vielleicht sogar darum bitten. Aber auch durch seinen Frieden im Leid, durch seine Gegenwart, durch seine Art, selbst den letzten bitteren Kelch bis zum Grund auszutrinken. Gott ist da. Es gibt nun keinen Ort, keinen Zustand auf dieser Welt, wo uns Jesus Christus fern wäre. Das ist Trost. Wer nun mit offenen Augen des Glaubens über die Straßen geht, findet vor jeder Kirchentür reichlich Gelegenheit, auch in der Nachbarschaft, im Namen Jesu mit Wort und Tat zu helfen. Übrigens, auch der Weg vom Tempel nach Hause, den könnten wir genauso betrachten und uns fragen, wen sehen wir da? Er führt auch über die Straßen dieser Welt. Lasst euch die Augen öffnen, denn es könnte sein, dass dann sogar einer von denen, die gerade neben euch sitzen, zu den Lahmen, Gequälten, zu den Einsamen, zu den Traurigen gehört. Wenn wir dann mit Wort und Tat helfen, dann lasst uns nicht vergessen, dass wir nur Werkzeuge sind, Werkzeuge eines handwerklich so begabten Gottes, der damit umzugehen weiß. Und lasst uns nicht vergessen, dass Jesus der Krankheit und allem Leid auf den Grund gegangen ist. Und wir darum dem Leid begegnen und in das Leid hinein Worte des Lebens hineinsprechen können. Samuel Harfst singt in seinem Lied: Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein, lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Das ist ein Leben mit offenen Augen, Perspektive Ewigkeit. Ich weiß, dass er in meinem Leben ist, unterwegs mit Jesus. Ja, das bin ich sowieso, aber ich rechne mit ihm. Vieles kann hier anders werden, aber die letztendgültige Träne wird uns abgewischt werden, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Aber das ist schon so gut hier auf dieser Welt, dass die Begegnung mit Jesus Christus Freude schafft. Das ist der Text. Da freut sich jemand. Aus jemandem, der vor der Kirche war, wird jemand, der in die Kirche geht, hineingeht in den Tempel. Jemand, der vor Freude hüpft. Jemand, der diesen Namen Jesu Christi erhebt. Genau das schafft Freude, wenn Menschen diesen Namen Jesu Christi einsetzen und vielleicht sogar Wunder wirken. Amen.